Wenn man als Brand oder Unternehmen nicht weiß, wo die Kleidung hergestellt wird, dann kann man auch nicht sicherstellen, dass die Arbeiter fair bezahlt werden. Ne? Und wenn man jetzt die existenzsichernden Lohn an die Arbeiterinnen und Arbeiter auszahlt in der Industrie, dann beginnt es eigentlich mit der Transparenz.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Carina Bischoff ist die Mitgründerin und Geschäftsführerin des Vereins Fashion Revolution Germany. Mit ihr unterhalte ich mich heute über das Thema existenzsichernde Löhne. Die meisten ArbeiterInnen in der Textilbranche erhalten lediglich einen Mindestlohn, der mehr oder eher weniger zum Leben reicht. Warum ist es so schwierig, einen gesetzlich existenzsichernden Lohn festzulegen? Und wie könnte es sinnvoll funktionieren? Mit der Kampagne Good Clothes Fair Pay versucht Fashion Revolution mit weiteren Partnern, 1 Million Unterschriften zu sammeln, um die Europäische Kommission dazu aufzufordern, Rechtsvorschriften zu diesem wichtigen Thema zu erlassen. Hör dir diese Folge an, um zu erfahren, was du als einzelne Person unternehmen kannst, um dieses Thema voranzubringen.
Hallo Carina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, total gerne. Und wir haben heute auch ein ganz tolles Thema, existenzsichernde Löhne. Aber erst einmal möchte ich, dass du dich vorstellst, wer du bist und was du so machst.
Ja, also ich bin Carina. Ich bin die Mitbegründerin von dem Verein Fashion Revolution Germany und auch als Vorstand tätig schon fast von Beginn an. Und jetzt seit ein paar Jahren kann ich auch mich Geschäftsführerin nennen des Vereins und versuche, da die Strukturen so aufzustellen, dass wir halt immer stabiler und stärker auch werden. Wir sind ja auch in verschiedenen Städten in Deutschland tätig und da gehört auch sehr viel Organisation und Struktur dazu.
Das glaube ich, ja. Ihr macht ja wirklich auch super viel bei der Fashion Revolution. Also wir könnten wahrscheinlich auch noch diverse andere Themen heute besprechen oder generell uns über die Fashion Revolution austauschen. Das machen wir bestimmt auch nochmal. Heute wollen wir erstmal über die existenzsichernden Löhne sprechen. Und ja, da wäre das toll, wenn du einmal irgendwie so mal erklären könntest oder den Begriff existenzsichernde Löhne halt mal beschreibst und was dazu der Unterschied zu einem Mindestlohn dann ist.
Ja, genau. Also der existenzsichernde Lohn, der wird ja auch oft mit dem nationalen Mindestlohn verwechselt oder auch synonym teilweise verwendet. Und er ist eigentlich, beschreibt die Höhe des Einkommens, das bestimmt wird, um einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. Und das bedeutet halt, dass sich die Mitarbeiter, dass sie sich genug Nahrung leisten können, die Wohnung gewährleistet ist, Bildung, das Gesundheitssystem, aber auch darüber hinaus noch so ein Puffer, falls es jetzt vielleicht auch mal unerwartete Ereignisse gibt. Und im Vergleich dazu ist jetzt der Mindestlohn gesetzlich vorgeschrieben und der wurde ursprünglich halt auch so definiert, dass er die Arbeitnehmer über die Armutsgrenze hinaus quasi bringt. Aber das reicht in den meisten Fällen überhaupt nicht aus. Also dieser Mindestlohn, der ist einfach nur in seltenen Fällen genug, dass dann auch davon die Angehörigen mit versorgt werden können.
Und du hattest eben schon so ein paar Punkte genannt, die den existenzsichernden Lohn ausmachen. Also die sind dann wirklich auch fixiert, also festgelegt. Das müssen dann halt Punkte sein, die man mit einem existenzsichernden Lohn halt abdecken kann. Gibt es da, ja, ist das irgendwo niedergeschrieben, festgelegt, gesetzlich festgelegt oder gibt es da auch Methoden, mit denen man dann so einen existenzsichernden Lohn dann berechnen kann?
Also es gibt Gewerkschaften, Arbeitsgruppen und Wissenschaftler, die haben auch jetzt glaubwürdige Methoden entwickelt, um so einen existenzsichernden Lohn in den Ländern oder Regionen zu berechnen, in denen unsere Kleidung jetzt hergestellt wird. Aber wir, also jetzt von Fashion Revolution und auch durch die Kampagne Good Clothes, Fair Pay, mit der Forderung, die wir an die EU haben, wir haben jetzt keine bestimmte Methode, die wir vorschlagen. Denn wir wissen auch, dass die Europäische Kommission eigene Benchmarks für einen existenzsichernden Lohn erstellen wird. Und deswegen sind wir jetzt der Ansicht, also wir haben jetzt auch da verschiedene Komponenten, die wir damit rein berechnen. Und das sind jetzt, sage ich mal, die vier, die wir jetzt auch vorschlagen würden, was dazu gehört. Und das wären jetzt zum einen die Nahrung, dann das Wohnen, andere Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel jetzt Transport und Gesundheitsversorgung. Und wie ich ja jetzt auch gerade schon gesagt hatte, also nochmal so ein Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel Krankheit oder Unfälle.
Kannst du auch mal so ein Beispiel irgendwie bringen aus welchem Land, Bangladesch, China, Pakistan oder auch ein europäisches Land, wie da der Unterschied ist zwischen Mindestlohn, Existenzsicherlohn? Hast du da mal so Zahlen, damit man sich das mal so vorstellen kann, wo da wirklich der Gap ist?
Oder es gibt so ein auch einen Rechner, den man, wo man sich das anschauen kann. Da verlinken wir auch auf der Seite von Good Clothes Fair Pay dazu. Wenn man da unter den FAQs geht, da kann man sich diesen Living Wage Indicator, ist es, glaube ich. Können wir ja vielleicht auch nochmal in die Shownotes den Link dann packen. Ich bin jetzt so mit Zahlen nicht ganz so gut bestückt und will mich da mal nicht so richtig aus dem Fenster lehnen. Deswegen würde ich sagen, da kann man das sicher einfach mal auf den, es ist wie so ein Mapping quasi. Und dann sieht man auch wenn man jetzt zum Beispiel mal gesetzliche Mindestlöhne googelt, das hat mich jetzt ziemlich erschrocken, auch was in Europa teilweise noch als Mindestlohn existiert. Und also teilweise gibt es ja auch gar keine gesetzlichen Mindestlöhne, ne? Also das ist halt wirklich Wahnsinn, wenn man sich da mal damit beschäftigt. Da sind wir wirklich noch sehr, sehr gut damit bestückt mit Deutschland und jetzt der 12 Euro Mindestlohnforderung. Ne? Also ich sag, genau.
Ja, ich denke auch, irgendwie, man denkt immer so allgemein ja auch, Produktion Europa ist immer alles super und da passt immer alles, aber ich glaube, da haben wir auch durchaus das ein oder andere Land, ich jetzt so vielleicht an Bulgarien, Rumänien oder so denke, wo auch vielleicht gerade mal der Mindestlohn gezahlt wurde, auch allgemein die sozialen und Sicherheitsanforderungen auch nicht wirklich dem Standard entsprechen, den wir uns halt einfach wünschen.
Ja, und genau, das ist ja auch die Forderung jetzt von der Good Clothes Fair Pay Kampagne. Da geht es ja um die ganze Lieferkette und die wirklich die einzelnen Länder, dass sie auch abgedeckt sind und abgesichert sind, was die Löhne angeht und die sozialen Bedingungen. Und nicht nur wirklich das Land, in dem die Kleidung jetzt hergestellt wird oder die zweite Stufe, sondern wirklich die ganze Stufen sich angeschaut werden und vom Baumwollfeld zum Beispiel, also vom Beginn der Kleidung bis hin zum Verkauf. Und das ist wirklich nochmal ein Unterschied. Also bei der Forderung, die wir jetzt auch an die Europäische Kommission stellen.
Dann wollen wir jetzt gleich mal auf die Good Clothes Fair Pay Kampagne nochmal zurückkommen. Du hast sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Genau, du hast eben schon im Eingang, wo noch kein Zuhörer, keine Zuhörerin dabei war, gesagt, es fehlen noch einige Unterschriften. Dann würde ich dich jetzt echt einfach mal bitten, dass du mal von dieser Kampagne ein bisschen berichtest und was eure Forderungen sind, was ihr noch dafür benötigt und wo vielleicht die ZuhörerInnen halt auch ein bisschen unterstützen können einfach.
Ja, also die Good Clothes Fair Pay Kampagne ist eine europäische Bürgerinitiative und das ist halt ein einmaliges Werkzeug auch von der Europäischen Kommission, wie man direkt Gesetze auch mitbestimmen kann und Vorschläge einreichen kann bei der Europäischen Kommission. Und wir brauchen 1 Million Unterschriften von EU-Bürgern bis Juli 2023, damit wir quasi unsere Forderungen auch einreichen können. Und das bedeutet, also das wird auch jetzt nach den Ländern und nach den Einwohnern pro Land berechnet und Deutschland ist da sehr stark vertreten und Wir haben ja jetzt schon die Initiative Lieferkettengesetz gehabt, die sich da auf nationaler Ebene auch einsetzt und da auch schon Unterschriften gesammelt hat. Aber bei uns geht es dann halt wirklich, dass diese Unterschriften, die wir jetzt sammeln, die alle digital sind, fast alle digital, dass die dann auch direkt weitergeleitet werden zu der Europäischen Kommission. Dafür gibt es dann auch die Webseite von Good Clothes Fair Pay und es gibt auch schon sehr viele Partner, die da mit on board sind und die Kampagne unterstützen. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt im Zuge von dem 10-jährigen Jahrestag von Rana Plaza, also in dem Jahr jährt sich ja das schreckliche Unglück schon jetzt 10 Jahre, dass wir da wirklich auch nochmal die Aufmerksamkeit wirklich auf diese Missstände in der Industrie richten können und wirklich auch die Dringlichkeit aufzeigen, die wir brauchen, um jetzt eine Veränderung in dem System auch herzurufen. Und wir haben jetzt um die 100.000, also es fehlen jetzt noch ein paar, aber dann sind es 100.000 Unterschriften und das ist ein Zehntel, aber wir sind schon die Hälfte der Zeit durch. Also deswegen ist wirklich jede Unterschrift wichtig. Das tut ja auch nicht weh. Also wenn man davon überzeugt ist oder man möchte sich gerne für faire Mode einsetzen, dann ist es wirklich eigentlich die einfachste Möglichkeit zu helfen. Und wenn man darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen mehr tun möchte, dann kann man einfach auch das in seinem sozialen Netzwerk teilen. Wir posten ja auch immer ziemlich viel bei uns in den Kanälen von Fashion Revolution, aber auch von der Good Clothes Fair Pay Kampagne. Und man sieht halt, es ist eine virale Kampagne. Also dadurch, dass es eine digitale Kampagne ist und weniger physische Unterschriften gesammelt werden, merkt man halt auch, wie manchmal so wirklich ein Post schon die Unterschriften nach oben treiben kann. Ich muss sagen, in Deutschland ist das noch etwas zäh. Wir sind irgendwie nicht so die, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir so viele verschiedene Kampagnen gerade am Laufen hatten. Aber das könnte noch ein bisschen mehr sein. Also wenn ich das Schweden sehe, in Schweden, da gab es ein Influencer-Event im Dezember und da gab es durch dieses eine Event um die 5.000 Unterschriften gleich. Ne? Und es gibt in der Slowakei eine Influencerin, die hat, wenn die einen Post macht, gibt es gleich 1.000 Unterschriften mehr. Und wir müssen da wirklich sehr viel dafür kämpfen in Deutschland. Ich weiß nicht, die sind ein bisschen träge. Oder vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass wir schon so viel gerade am Laufen haben, aber es ist ja wahrscheinlich auch in den anderen Ländern so. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht, vielleicht müssen wir auch, also ich werde es natürlich auch nochmal diverse Male auf letztendlich wählen posten, na klar, auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch so ein bisschen Material, halt so nette Grafiken und Layouts irgendwie, die man halt auch nutzen kann, die man halt teilen kann. Ist ja nicht nur einfach so, bitte unterschreiben Sie hier, sondern es ist ja auch ein bisschen mit Infos und ich weiß es auch nicht. Man das dann noch ein halbes Jahr jetzt noch, ist natürlich echt nicht mehr so lang, ne?
Ja. Also wir sind ja da auch mit unseren Partnern im Gespräch und es ist Fairtrade ist mit dabei. Die Clean Clothes Campaign wird jetzt noch mehr mithelfen. Greenpeace, wir werden zusammen auch Kleidertauschpartys organisieren in Richtung Fashion Revolution Week. Und da gibt es ja da auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Also für jeden, wenn man jetzt einen Laden hat, kann man ja auch einfach ein Poster auslegen oder Flyer. Da ist der QR-Code drauf und dann wird man weitergeleitet zu der Kampagne. Und ich muss sagen, also Deutsch, es ist für jedes Land immer unterschiedliche Kriterien, die man braucht, um sie jetzt dort zu unterschreiben. Und für deutsche Bürger ist es wirklich super einfach. Da braucht man noch nicht mal eine Ausweisnummer. Es reicht eigentlich so das Geburtsdatum und der Name sozusagen. Ne? Also deswegen ist es so schnell machbar. Und ich glaube, der Effekt, also den wir haben, das ist wirklich auch einmalig, das ist auch die erste Bürgerinitiative auf EU-Ebene oder weltweit, die sich für so eine gesetzliche Bestimmung einsetzen in der Textilindustrie. Und das ist halt wirklich Wahnsinn. Und es gab sehr, sehr viele Gespräche im Voraus, wo Fashion Revolution und Fair Wear Foundation, die beiden sind ja mit die Hauptinitiatoren zusammen mit der ASN Bank, die haben sich da auch angepasst an die Forderungen, an das Sorgfaltspflichtengesetz. Deswegen hat es auch ziemlich lang gedauert, bis dann die Kampagne wirklich gestartet wurde, weil sie sich abstimmen wollten. Die wollten jetzt nicht was extra machen, sondern es sollte eine Erweiterung sein und eine Vertiefung zu dem Gesetz. das ist das, sag ich mal, Lieferkettengesetz allgemein bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Textilindustrie, und wir fordern ja wirklich für die Textilindustrie nochmal eine Verschärfung des Gesetzes, dass das nicht wieder irgendwelche zu viele Schlupflöcher gibt, in denen man sich dann wieder verlieren kann und das Ganze, sag ich mal, so ein bisschen weich wäscht.
Ja, klar. Das war jetzt nochmal ein ganz guter Punkt, Carina. Weißt du, ob die existenzsichernden Löhne auch generell ein Problem sind in anderen Industriezweigen, in anderen Branchen? Und ist das auch ein spezifisches Länderproblem oder haben wir das auch wirklich global einfach?
Also ich sag mal, die existenzsichernden Löhne sind ja jetzt bezogen auch auf den bestimmten Ort, in dem man lebt. Also nicht nur für ein ganzes Land, sondern es wird ja meistens, wenn man den Mindestlohn sieht, der wird ja meistens national festgelegt. Und das wird dann quasi, das ist aber dann auch ein bisschen unterschiedlich. Weil wenn man jetzt auch in Deutschland zum Beispiel sieht, Ost- und Westdeutschland, wie lange es da noch diese Kluft gab. Und so ist es ja jetzt auch in anderen Ländern. In den Städten gibt es ein ganz anderes Gefüge als auf dem Land. Und wenn man das jetzt, sag ich mal, anpassen würde, also diesen Existenzlohn auch, dann, das ist so super schwierig, weil sich das dann so zerklüftet auch. Also das ist halt sehr an einen bestimmten Ort gebunden und die Lebenserhaltungskosten, die man dann dort benötigt. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig auch festzulegen und zu vereinheitlichen. Aber man kann natürlich erstmal dafür sorgen, dass es insgesamt der Standard auch ein bisschen an die Inflation angepasst wird und sich dadurch, anpasst auch, ne?
Ja, stimmt. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch gesetzlich gar nicht richtig festlegen und sagen, okay, der existenzsichernde Lohn wird jetzt zukünftig so und so aussehen. Ich weiß, dass der Mindestlohn, der wird ja von Zeit zu Zeit gesetzlich auch angepasst, aber wirklich in einem sehr, sehr langsamen Tempo und ist dann noch weit entfernt vom existenzsichernden Lohn. Aber so wie du sagst, das stimmt, das ist, birgt natürlich eine Schwierigkeit, wenn das wirklich von Stadt oder von Provinz irgendwie unterschiedlich dann kalkuliert wird, ne?
Ja. Also. Und dann kann man es auch sehr schwer dann wirklich gesetzlich festlegen. Aber man kann bestimmte Beschwerdemechanismen einreichen, also das einführen, wenn diese Beschwerdemechanismen zum Beispiel auch so konzipiert sind, dass die Näherin am Anfang auch Beschwerden ausrichten kann und es kommt bei uns an, dann ist es ein ganz anderer Prozess, als oder wenn es ihnen einfacher gemacht wird, eine bestimmte Firma vielleicht auch zu verklagen um Schadensersatz. Also wenn man jetzt sieht, Rana Plaza, die Opfer sind ja teilweise heute noch damit beschäftigt, dass sie ihre Entschädigung bekommen. Das kann ja nicht sein. 10 Jahre nach dem Unfall haben wir es immer noch nicht hinbekommen, dass die, also haben es die Unternehmen nicht hinbekommen, da irgendwelche Entschädigungen zu zahlen. Und das Gleiche hat man ja auch in der Pandemie gesehen. Also als es losging, dann wurden auf einmal die Produktionen gestoppt und was mit den Mitarbeitern passiert, darüber haben sich die wenigsten Gedanken gemacht. Sondern erstmal ging es erstmal um den Umsatz und ihre Profite. Und das ist wirklich sehr schade. Und ich denke, da gibt es auch noch einen großen Nachholbedarf. Und genau, ich denke, auch das geht nur gesetzlich. Man kann da nicht auf eine freiwillige Verantwortung auf die Unternehmen hoffen, weil das ist einfach nur ein Bruchteil der Unternehmen, die da etwas ändern wollen.
Ja, es ist immer schade, ne? Das ist halt genau, wenn man es auf freiwilliger, netter Basis irgendwie versucht, funktioniert es meistens nicht. Es muss dann immer erstmal ja wehtun dann eigentlich, bis sich dann irgendwie was rührt. Und da wären wir eigentlich dann ja auch bei dem Thema wieder, okay, es ist wieder das Problem am Ende der Lieferkette einfach, die oder derjenige hat das Leid dann zu tragen, dann ist ja auch wirklich das Thema Transparenz da einfach sehr, sehr wichtig wieder. Also es ist grundsätzlich immer wichtig, aber gerade dann halt auch, wenn es um diese Bezahlung geht, musst du ja auch dann wirklich wissen, okay, wo kommt mein Produkt her, wo kommen die Zutaten her, wo kommen die Materialien her, damit du halt dementsprechend auch reagieren kannst.
Ja. Also ich denke auch, wenn man als Brand oder Unternehmen nicht weiß, wo die Kleidung hergestellt wird, dann kann man auch nicht sicherstellen, dass die Arbeiter fair bezahlt werden. Ne? Und wenn man jetzt den existenzsichernden Lohn an die Arbeiterinnen und Arbeiter auszahlt in der Industrie, dann beginnt es eigentlich mit der Transparenz. Denn die Bekleidungsmarke muss ja eigentlich die ganze Lieferkette auch abbilden können, auch wenn sie sehr komplex ist. Aber das bedeutet also, wir müssen einfach wissen, wo die Kleidung hergestellt wird und unter welchen Bedingungen und wie viel die Arbeiter bezahlt werden für die Stunden, die sie an dem Produkt genäht haben oder gearbeitet haben. Und ich denke, das ist halt auch von entscheidender Bedeutung, dass man diese Informationen transparent macht und dann kann man es auch viel einfacher überprüfen und sich dafür verpflichten, etwas zu verändern. Und also diese Lücke von den existenzsichernden Löhnen, die lässt sich auch nur durch eine größere Transparenz schließen.
Hättest du jetzt, also ich weiß halt selber bei mir aus meinem Umfeld, dass es halt immer wieder diskutiert wird, wie kann man das machen, wie kann man existenzsichernde Löhne als Unternehmen vielleicht auch umsetzen oder mit einfließen lassen in den Produktionsstätten. Ich hatte mal vor einem Jahr, glaube ich, mal eine Podcast-Folge mit TipMe. Das war vielleicht so ein Ansatz, dass man da halt schaut, dass man das nutzen kann, um halt den Mindestlohn auf einen existenzsicheren Lohn aufzustocken. Was hast du vielleicht für Vorschläge oder vielleicht auch Best-Practice-Beispiele von anderen Unternehmen? Was kann man machen, um wirklich in die Richtung sich zu bewegen?
Ja, die wenigsten Unternehmen oder Firmen haben ja eigene Produktion. Wenn man eine eigene Produktion hat, kann man das natürlich ganz anders kontrollieren und auch beeinflussen. Wenn man irgendwo anders herstellt, dann sollte man im engen Austausch mit der Produktion sein. Es geht darum, dass man jetzt nicht jede Saison irgendwo anders produziert, wo jetzt gerade der günstigste Preis angeboten wird, sondern dass man langjährige Beziehungen auch aufbaut mit den Unternehmen, Unternehmern, aber auch mit den Arbeiterinnen vor Ort. Und dass man die mit ins Boot holt und fragt, was braucht ihr? Was braucht ihr zum Leben? Oder wie können wir euch unterstützen? Mit welchen Projekten? Dass dieser Austausch wirklich sehr engmaschig ist. Und das ist in einem großen Konzern, kann ich natürlich total gut verstehen, auch nicht so einfach möglich. Aber es ist auch möglich. Also ich denke, wenn man es wirklich möchte, dann kann man da bestimmte Prozesse einführen und einfach sich auch verpflichten, mit bestimmten Produktionsstätten zusammenzuarbeiten und dann über Jahre hinweg dort auch einfach auch eine Sicherheit aufzubauen für die Firmen und für die Mitarbeiter. Und also es geht nur im direkten Austausch, denke ich.
Kennst du schon Yesango, den New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Aber auch eben hattest du noch was gesagt, da fiel mir auch wieder was ein, was auch mal bei uns diskutiert wurde, dass eher mal so die Idee war, dass man gar nicht den Arbeiterinnen zusätzliches Geld gibt, sondern eher das sind Naturalien vielleicht eher bezahlt, weil oft auch das Problem ist, dass die Arbeiterin kriegt mehr Gehalt, das bekommt dann der Vermieter mit, wo sie dann vielleicht wohnt, der weiß das, knappt dann gleich bei ihr ein bisschen mehr Miete ab, dann kriegt das vielleicht auch noch der Gemüsehändler um die Ecke mit, dass sie mehr Gehalt hat, erhöht dementsprechend auch die Preise und am Ende hat sie dann doch nicht mehr. Also wäre das vielleicht auch noch eine Option, dass man gar nicht unbedingt auf das Finanzielle guckt, sondern eher sagt, okay, dann kriegen die Arbeiterinnen halt im Monat noch ein zusätzliches Kilo Reis oder Nudeln oder was, also andere Naturalien, die halt dann, wofür sie dann nicht zusätzlich noch Geld ausgeben müssen.
Auf jeden Fall. Das ist auch total wichtig, dass es wirklich nicht nur von Geld bestimmt ist, sondern auch durch Maßnahmen. Es kann ja auch eine Art von Mutterschutz sein, Kinderzuschuss oder eine Betreuung der Kinder vor Ort, dass es gewährleistet ist, dass wenn sie arbeiten, dass dann einfach die Kinder richtig betreut sind oder Schulen, die angedockt sind. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, einfach eine Bildung den Kindern zur Verfügung zu stellen, zu ermöglichen. Das ist ja schon bei vielen einfach eine Vision noch und utopisch. Und das sollte aber eigentlich auch mit auf der Agenda sein, der Dinge, die selbstverständlich sind.
Ja, vielleicht muss man wirklich von diesem monetären Gedanken irgendwie wegkommen, dass man halt sagt, okay, vielleicht wirklich eher das anders dann halt einfach wiedergeben. Wie du sagst, zum Beispiel eine extra Schulausbildung, dass die dann gezahlt wird, vielleicht von den Unternehmen oder halt, wie gesagt, zusätzlich im Monat so und so viele Lebensmittel dann noch bekommt, um das einfach zu unterstützen.
Ja, und sei es auch einfach eine Begrenzung der Arbeitszeit, weil viele arbeiten einfach noch viel zu lang und haben dann überhaupt gar keine Zeit mehr, sich um irgendwie dann nach der Arbeit, Familie oder sonst was zu kümmern, sondern sie sind nur am Arbeiten und diese Begrenzung auf eine Höchststundenanzahl wäre natürlich auch ein wichtiger Schritt.
Ja, und diese Mehrarbeitszeit wird ja ganz oft gemacht, damit sie halt mehr Geld verdienen, dass sie halt vielleicht dann noch einen Zuschuss für die Überstunden bekommen. Aber da dreht man sich dann ja halt auch im Kreis. Das ist ja dann auch nicht wirklich das Ziel, was erreicht werden sollte. Also es kristallisiert sich dann ja auch wieder, finde ich, daraus. Es sind wahrscheinlich größtenteils die Frauen, die davon auch wieder von beeinflusst oder beeinträchtigt sind von den Löhnen. Oft ist es ja vielleicht auch so, dann sind sie die Einzigen, die die Familie dann auch ernähren, die Kinder noch haben, den Mann noch zu Hause haben. Also von daher ist es da ja auch ganz, ganz wichtig, dass man da den Fokus auf die weiblichen Mitarbeiterinnen dann auch setzt in der Lieferkette.
Ja, genau, auch gerade in der Bekleidungsindustrie, da geht man ja auch so von 80% aus an Frauen, die beschäftigt sind. Und das ist ja einfach der größte Teil. Und die müssen da wirklich sehr, sehr lange arbeiten und teilweise auch unbezahlt die Arbeit dann verrichten, damit es irgendwie fertig wird. Und dann haben sie noch die ganze Pflegearbeit, Kochen und Care-Arbeit, die sie zu Hause tun, die natürlich nicht bezahlt wird, noch extra. Und deshalb sind sie jetzt nicht nur arm, was es finanzielle angeht, sondern einfach auch die zeitlichen Ressourcen.
Absolut. Und jetzt fällt mir noch wieder was anderes noch ein, was das Problem nämlich auch oft bei dem finanziellen Aspekt dann sein kann. Das Geld wird ja vom Manager meistens von der Fabrik dann auch verteilt. Und das hat man ja auch oft schon mitgekriegt, dass derjenige, sind ja meistens dann auch Männer tatsächlich in den Fabriken, sich das Geld lieber dann irgendwie in die Tasche stecken oder in die eigene Familie tragen, damit die Kinder dann vielleicht in England oder in den USA oder so studieren können, aber es dann auch gar nicht weiter abgeben. Und das halt zu kontrollieren, glaube ich, das ist halt auch ganz schwierig, weil du dann ja da in so einen persönlichen Bereich dann auch irgendwie wieder eingreifst. Und das kann natürlich dann auch wieder die Geschäftsbeziehung dann gefährden.
Also, und auch eine Angst um existenzsichernde Löhne, was jetzt allgemein die Arbeit, sage ich mal, die davon dann betroffen ist. Ne? Wenn sie etwas sich beschweren, dass sie dann einfach ihren Job los sind. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich echt nicht einfach, da an die Ursache ranzukommen, obwohl wir ja theoretisch mit der Technik, die wir heute haben, ja, würde ja eine App ausreichen, um sich zu beschweren. Aber dann brauchen die Person natürlich auch die technischen Möglichkeiten, um sich zu beschweren zu können und ohne die Angst zu haben, dass sie kontrolliert werden. Das ist natürlich nicht einfach. Da braucht es wirklich auch ein direktes Vertrauen und vielleicht auch so eine Art Mundpropaganda, dass sich das dann so ein bisschen rumspricht in der Fabrik und dass dann diese bestimmten Tools auch genutzt werden. Das kann man auch nur mit regelmäßigen Kontrollen vor Ort wahrscheinlich durchführen. Das geht jetzt auch nicht einfach, dass man jetzt sagt, ich setze jetzt meine App auf und dann ist damit alles erledigt. Das ist einfach auch ein Prozess.
Ja, absolut, ja. Und es ist halt auch mal, man muss es auch immer wieder kommunizieren und den MitarbeiterInnen halt zeigen, hier, passt auf, das könnt ihr machen, hier habt ihr eine Möglichkeit und es immer wieder erklären halt, damit es dann auch fruchtet und damit sie auch das Gefühl bekommen, okay, da ist auch wirklich jemand, der hört sich das an, das Problem, was ich habe, und nicht, dass es einfach nur ins Leere dann halt geht, ne?
Ja, ja. Und
Genau, du hattest vorhin auch schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja auch schon kurz angesprochen, das unter anderem in die Richtung auch Forderungen von existenzsicheren Löhnen halt geht. Wie siehst du das bei anderen Siegeln, Zertifikaten? Ich meine, dass der Global Organic Textile Standard, also GOTS, fordert es auch, oder also noch nicht die hundertprozentige Umsetzung, aber dass man halt sich darum kümmert. Auch der grüne Knopf hat es mit aufgenommen. Wie siehst du da so die Ansätze? Sind die auch noch ein bisschen zu schwach oder kann da?
Also ich denke auch, ja, ich denke auch, dass Zertifizierungen eine Möglichkeit sind jetzt für Marken und Brands, sich jetzt im Falle von einem Skandal auch abzusichern und dass sie auch nachweisen können, dass sie bestimmte Schritte unternommen haben, um jetzt einen höheren Umwelt- und Sozialstandard auch zu gewährleisten. Aber sie stellen immer noch nicht sicher, dass die Menschen, die die Kleidung hergestellt haben, fair bezahlt werden und dass die zum Beispiel auch die lokale Artenvielfalt geschützt wird oder dass so Skandale im Zusammenhang zum Beispiel mit ökologischer Baumwollproduktion, da haben wir es ja auch gesehen, dass es halt auch sehr schwer, einfach ist, solche Zertifikate ja zu fälschen oder zu brechen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach eine Kombination. Also diese Siegel sind wichtig und es sind wichtige Schritte, weil es auch eine Absicherung gibt. Und ich denke, auch die Unternehmen werden dadurch immer mehr gedrängt zu handeln. Das merke ich auch, wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche, die sich jetzt auch verpflichten, zum Beispiel mit GOTS zu arbeiten, sich umzustellen, auch auf den grünen Knopf umzustellen, dann müssen sie auch erstmal nochmal so ein bisschen in Medias Res gehen und ihre eigene Lieferkette und so nochmal anders zu durchleuchten. Das ist ja auch nochmal so ein Gegenchecken. Von daher sehe ich das jetzt, ich denke, alles hilft auch in diesem Prozess. Aber wir brauchen die Gesetzgebung.
Genau, da wären wir dann nochmal bei der Kampagne Good Clothes Fair Pay, dass die jeder auch wirklich jetzt nochmal unterschreibt. Was kann man denn als Privatperson sonst noch machen, außer jetzt euch unterstützen bei der Petition? Gut, während der Fashion Revolution Week, aber auch eigentlich sonst, könnte man oder fordert ihr ja auch immer auf, dass man sein Lieblingsbrand anschreibt und Forderungen stellt oder hinterfragt, wie sieht die Lieferkette aus, wo kommt mein Produkt her? Was würdest du noch irgendwie vorschlagen, was man machen kann, um dem Thema einfach immer noch mehr Präsenz zu verschaffen?
Ja, genau. Also du hast jetzt auch schon einiges genannt. Am einfachsten und am wichtigsten, also gerade im Moment, was uns jetzt auch mit Fashion Revolution natürlich beschäftigt, ist die Kampagne, weil das wirklich auch jetzt ein Momentum ist, den wir nutzen wollen. Und auch wenn wir diese 1 Million Unterschriften nicht schaffen würden, was ich nicht hoffe, ist es trotzdem eine Aufmerksamkeit für das Thema in der Öffentlichkeit. Es gibt gerade so viele politische Umbrüche und es ist natürlich nicht einfach, dann auch da die Menschen in ihrem Alltag rauszubekommen und dann wirklich mal auf andere Themen auch aufmerksam zu machen. Und deshalb kann man da natürlich auch gegenwirken und dieses Thema in den Mittelpunkt rücken durch Beispiele und durch auch Stories, die man postet. Ich denke, wir haben heutzutage auch einfache Möglichkeiten, da ein Gehör zu verschaffen. Und das fand ich auch persönlich an der Kampagne Fashion Revolution von Anfang an halt einfach toll, dass wirklich jeder einzelne Fragen stellen konnte. Und das war jetzt nicht irgendwie kompliziert mit Briefen verbunden und man hat sowieso nie eine Antwort bekommen, sondern man adressiert es öffentlich, mehr oder weniger, im Netz, durch das Hashtag Who Made My Clothes. Und dann kann man wirklich direkt bei der Unternehmen nachfragen. Es wird natürlich auch in den wenigsten Fällen geantwortet. Ich habe das auch schon ausprobiert über eine längere Zeit. Und da ist aber trotzdem auch sehr viel Positives bei rumgekommen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Lieblingslabel habe und dann denke ich, kann wirklich jeder einfach auch dazu beitragen, indem er direkt nachfragt oder noch besser auch, wenn man jetzt vielleicht eine kleinere Firma hat, da kann man dann ja auch sich vielleicht sogar Produktionsstätten anschauen. Also dass man einfach nicht aufhört, nachzufragen und kritisch zu sein. Und wenn ich jetzt ein Kleidungsstück sehe, was einfach so günstig ist, dass es günstiger als ein Kaffee ist, den ich mir leiste, dann läuft irgendwas falsch und dann kann das einfach nicht unter guten Umständen hergestellt werden.
Ja, also genau, Fashion Revolution Week ist ja auch dann im April noch. Da werden wir dann ja vielleicht auch noch einen Beitrag zu machen. Ja, ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Infos in den Shownotes auch verlinken und nochmal auf die Kampagne hinweisen, auch auf meinen anderen Kanälen. Jetzt zum Schluss, Carina, würde ich nochmal gerne einfach von dir ganz, nicht pauschal wissen, aber was für dich halt nachhaltige Mode, Fair Fashion bedeutet. Was sind so für dich die wichtigsten Aspekte dabei?
Also wie das jetzt auch schon der Titel sagt von Good Clothes, Fair Pay, sollte gute Kleidung einfach fair bezahlt werden. Oder wenn man es jetzt nochmal in anderen Worten ausdrückt, also die Kleidung, die wir tragen, die sollte so hergestellt werden, dass weder Menschen noch Natur ausgebeutet werden.
Das ist jetzt nochmal ein schöner Schlusssatz und ich finde, es umschreibt es auch wirklich gut. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass die 1 Million Unterschriften für die Kampagne zustande kommen. Also ich werde jetzt auch nochmal ganz groß die Werbetrommel rühren. Das sollte ja wohl machbar sein. Und dass wir, ich habe immer das Gefühl, auch man ist noch so in seiner Blase drin, aber die muss einfach größer werden. Also da müssen einfach mehr Leute noch rein und das auch verstehen. Das Problem ist, glaube ich, manchmal wirklich, es muss erst vor der eigenen Haustür passieren, dass Leute reagieren einfach und es selber erfahren. Erst dann wird, glaube ich, irgendwie, die Erleuchtung dann kommen.
Das stimmt.
Aber wir versuchen es.
Ja, also genau. Ich denke auch, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, was kann jeder Einzelne tun? Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auch im Bildungsbereich tätig ist als Lehrer oder hat man so einen Auftrag und wenn wir es schaffen, bei den Schülern, Studentinnen darauf aufmerksam zu machen, dann können wir so eine Generation auch beeinflussen und in die Wege leiten. Ich denke, da gibt es auch einfache Möglichkeiten, wie man wirklich im Alltag auf dieses Thema aufmerksam machen kann. Es muss ja jetzt nicht immer gleich mit einem Kleidungskauf oder mit der Kaufentscheidung zu tun haben, sondern es könnte vielleicht auch in den Themen, die uns jetzt täglich auch begleiten, mit drin implementiert sein. Und ich denke, da ist dieser Bildungsauftrag wirklich sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Na klar, das ist die Jugendlichen von heute sind die Zukunft halt von morgen und die müssen es einfach auch weitertragen. Aber ich glaube, es ist einfach ein durchgängiges Thema in sämtlichen Generationen. Also wir werden unser Bestes tun und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Also wenn dann im Juli die 1 Million Grenze überschritten wurde, Carina, dann machen wir nochmal ein Interview.
Oh ja.
Spannend weiter. Also ich hoffe wirklich, dass es klappt.
Und ich bin auch noch positiv eingestellt, dass das angeht.
Sehr gut. Sehr gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, so heißt es jetzt. Und wünsche noch einen schönen Tag und dann hören wir wieder voneinander.
Ja, super. Vielen Dank dir für deine tollen Fragen.
Sehr gerne. Bis dann erstmal. Tschüss. Ciao.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Stell du dir doch einfach mal vor, wie es wäre, wenn du nur einen Mindestlohn erhältst. Wie viel Geld hättest du im Monat zur Verfügung? Wie würde dein Leben damit aussehen? Worauf müsstest du verzichten? Und warum sollten ArbeiterInnen in der gesamten Textilbranche nicht auch das Recht auf einen existenzsichernden Lohn haben? Unterzeichne am besten gleich die Petition von der Kampagne Good Clothes Fair Pay, damit diese Forderung mehr als eine freiwillige Forderung wird. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.